Kevan Sufizier Vash bereichert mit einem Podcast zu einem Buch. Endlich Frieden, 100 Persönlichkeiten zeigen Zivilcourage. Mir wurde dieses Buch überreicht von Ulrike Gero.
Ich bin Ulrike Gero und ich grüße die Hörer von der kleinen Audiodatei.
Ich habe es durchgearbeitet und möchte im Sommer einige Texte lesen. Es lohnt sich. Und über seinen Einsatz im Buch äußert sich Michael Main im Gespräch mit Kevan.
Und nun das Dossier.
Auch das ein wirklich lohnenswertes, hörenswertes Gespräch.
Michael, bevor wir ins Gespräch einsteigen zu deinem Beitrag im Buch, bist du eigentlich ein friedlicher Mensch?
Ja, ich bin jemand, der Konflikte eigentlich überhaupt nicht mag, der am liebsten in Harmonie mit anderen lebt.
Und das klappt?
Von mir aus schon, aber leider lassen mich die anderen nicht immer. Ich kann zum Beispiel auch ganz schlecht Nein sagen, wenn jemand was von mir wünscht, was erwartet, dann fällt es mir schwer abzusagen. Und da ruiniere ich im Zweifel lieber meine Gesundheit, als andere zu enttäuschen.
Okay, ist auch eine Art von Konflikt, ne?
Ja, ist auch ein Konflikt, den man dann mit sich selbst austragen muss.
Mhm. Du hast in deinem Beitrag als Metatext etwas geschrieben, was ich gleich mal hier auch reingeben möchte, nämlich nach zwei Weltkriegen und nach der Erfahrung, die wir in den Kriegen gemacht haben, und du bist in der DDR aufgewachsen, hast die NVA-Uniform sogar mal getragen, hast du gedacht, als Vietnam zu Ende ging, okay, Imperialismus, die merken, wo ihre Grenzen sind und spätestens mit Mauerfall, der Spuk ist vorbei. Jetzt haben wir alle eine Friedenstorbe und wir freuen uns, dass wir den Krieg überwunden haben. Deutschland soll nicht wie Karthago enden. Jetzt musst du feststellen, dass du dich, was das angeht, doch geirrt hast. Irgendwie scheint da eine Sehnsucht zu sein nach Krieg, oder?
Ja, offenkundig. Ich meine, immer die Frage, ob man sich geirrt hat. So ein DDR-Bürger wie ich, der ja auch in der Partei war, der länger Wehrdienst gemacht hat, als es nötig gewesen wäre. DDR hatte ja eine Wehrpflicht von 18 Monaten. Ich war doppelt so lange in Uniform. So jemand hatte ja die 90er und die frühen Nullerjahre zu kämpfen mit diesem neuen System. Ich habe lange gefremdelt mit der Bundesrepublik, mochte das nicht. Dieses Land war nicht mein Land. Das hat sich dann eigentlich erst mit der Berufung an die Universität in München geändert, weil ich da gemerkt habe, okay, es gibt zumindest in Bayern Einzelne, die bereit sind, mir da eine zweite Chance zu geben. Insofern war ich die 90er mit ganz anderen Fragen beschäftigt, als mit der, ob jetzt das vorbei ist mit der Kriegslüsternheit. Die Kriege gab es ja dann auch. Wir haben ja dann Irak erlebt, wir hatten vorher Jugoslawien erlebt. Da war ich Nachrichtenredakteur beim MDR und war völlig baff, was ich da jeden Tag melden musste, was ja in unmittelbarer Nachbarschaft passiert ist. Insofern war mir, glaube ich, da schon klar, dass es nicht vorbei ist. Und das, was ich in der DDR gelernt habe über den Imperialismus, über die Speerspitze des Imperialismus, über die USA, über Machtverhältnisse, über Geopolitik, das, was man heute in Büchern von Daniele Ganser findet, wo ich immer denke, das ist DDR-Schulunterricht 6. Klasse, was ich da über die Kriege in der Welt lesen kann. Dass das nicht vorbei ist, glaube ich, das war mir auch in den 90ern und Nullern klar, wo ich mit anderen Sachen beschäftigt war.
Aber wenn man mit dir spricht und wenn man dich erlebt auf Vorträgen, dann spielt deine DDR-Vergangenheit immer noch eine Rolle, was ich sehr wichtig finde, weil das ist eine Perspektive auf deutsche Geschichte, auf überhaupt geopolitische Geschichte im Kerneuropa, die sehr hilfreich sein kann, um nicht die Orientierung zu verlieren. Kannst du mal erklären, wenn man in DDR gelebt hat und bei der zur NVA ging, musste man da eigentlich hin und wie lange musste man da hin und warum hast du länger gemacht oder hätte man verweigern können?
Ich muss vielleicht noch vorwegschicken, dass das eine relativ neue Sache ist, dass die DDR bei mir so eine Rolle spielt. Ich habe in den 90ern und, glaube ich, die kompletten Nullerjahre hindurch versucht, wie ein Westdeutscher zu wirken. Ich war immer froh, innerlich froh, manchmal sogar auch äußerlich, wenn jemand gesagt hat, man merkt ja gar nicht, wo du herkommst. Sie waren mal in der Partei, kaum zu glauben. Und trotzdem sind sie jetzt hier in München Professor geworden. Naja, gut, irgendwie, ne? In der Jugend machen die Leute komische Sachen. Also ich habe versucht, mich zu verstellen und das war, glaube ich, nötig, auch um auf so eine Position zu kommen, besser zu sein als die besten Westdeutsche. Und dazu musste ich sie ja imitieren, um sie dann überhaupt besiegen zu können. Das hat sich dann geändert mit so einer Krankheit, die ich hatte. Ich lag ja 13 auf einer Intensivstation. Alle Ärzte haben sich gewundert, warum ich noch lebe. Das hatte ich also genug Zeit in so einer Reha-Klinik, einer langen Genesungsphase darüber nachzudenken und dachte, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen, was sich jetzt im Körper niedergeschlagen hat. Ich muss wieder zurück zu meinen Wurzeln, zu dem, wo ich herkomme. Ich muss das nach außen tragen. Wenn schon ein Ostdeutscher so eine Position hat, wenn ein Ostdeutscher an so einer westdeutschen Elite-Universität sprechen darf, dann muss ich da Sachen anbieten zur DDR und habe das gemacht, lange ohne Resonanz, hat ja bis Pegida eigentlich gedauert, bis letztlich bis zu den AfD-Erfolgen 17, bis in München wieder Studenten kamen, die DDR-Themen hören wollten. Ich saß da eine Weile mit 6 Studenten in so einem Seminar, mehr hat das nicht interessiert. Insofern habe ich das dann eher zu einer Tugend gemacht und vielleicht so seit 10 Jahren ungefähr diese DDR-Identität stärker nach außen getragen. Ja, Wehrdienst in der DDR war 18 Monate, Grundwehrdienst interessanterweise erst 62 eingeführt, nach dem Mauerbau, weil der Ostdeutsche vorher ja hätte abhauen können. Der junge ostdeutsche Mann hätte abhauen können, sind genug abgehauen. Wir kennen ja die Zahlen, bis 61 sind 3 Millionen Ostdeutsche in den Westen gegangen. Um einen Grund wenigstens nicht zu liefern, hat die DDR im Unterschied zur Bundesrepublik da keine Wehrpflicht gehabt. Weil viele Westdeutsche sind ja nach West-Berlin gegangen, um der Wehrpflicht zu entkommen. Der DDR-Bürger hat dann erst 62 Wehrpflicht gemacht. Vorher war die NVA mit Freiwilligen gefüllt worden. Mein Vater gehört zu den sogenannten weißen Jahrgängen. Der ist 41 geboren und war so 6, 8 Wochen, glaube ich, in so einer Art Grundausbildung, wo sie ein bisschen marschieren und so gelernt haben. Also der wurde nicht gezogen, weil die Wehrpflicht, als sie eingeführt wurde, da war er schon zu alt, um noch diese 18 Monate machen zu können. Man konnte nicht verweigern, anders als in der Bundesrepublik, aber es gab etwas, was Bausoldaten hieß in der DDR auch, weil die so einen Spaten auf den Schulterklappen hatten. Das waren Leute, die aus den Kirchen kamen, ja, ein sehr kleines Milieu in der DDR, die aus Gewissensgründen verweigert hätten im Westen und dann als Bausoldaten auch diese 18 Monate gedient haben und schikaniert wurden. Das war Paria in der DDR, wenn man da Bausoldat war. Wenn man wie ich studieren wollte, wenn man wie ich dazu noch aus einem SED-Haushalt kam, dann wurde schon von frühester Jugend an darauf gedrängt, dass man länger als diese 18 Monate dient. Das Argument war, Michael, die Arbeiterklasse wird dein Studium bezahlen, die Arbeiterklasse sorgt dafür, dass es dir einmal besser gehen wird. Jetzt musst du, Michael, ein bisschen was dafür geben. Und was kann ein Mann geben? Natürlich Lebenszeit in Uniform. Ich hab dann sogar, um diesem Wehrdienst zu entkommen, um Befehlen zu entkommen, hatte ich mich sogar beworben an einer Offiziershochschule. Es gab eine Möglichkeit, Offizier auf Zeit zu werden, Unterleutnant auf Zeit für 4 Jahre. Das hieß ein Jahr Studium an der Offiziershochschule und dann 3 Jahre als Unterleutnant. Ich dachte, da brauche ich nicht ganz so viele Leuten Befehlen geben. Vielleicht bin ich dann irgendwie im Planungsstab oder irgendwas. Da bin ich aber nicht genommen worden wegen unmilitärischem Verhalten. Also, weiß ich, wir haben da, glaube ich, Zigarre geraucht und Bier getrunken bei dieser Aufnahmeprüfung. Jedenfalls hat man da, glaube ich, richtigerweise gemerkt, dass ich ein völlig unmilitärischer Typ bin und habe mich dann für dieses Journalistikstudium breitschlagen lassen, mich für 3 Jahre zu verpflichten. Wobei, das ist ein Punkt, der bis heute mit meinen Eltern auch nicht ausgehandelt ist. Letztlich werfe ich ihnen vor, dass sie mich hätten davor schützen können und müssen. Ich habe dann beim Studium in Leipzig gesehen, Journalistik, das war ein sehr begehrter Studiengang, denkt man heute nicht, dass in der DDR Leute Journalist, Propagandist werden wollten, aber es war sehr begehrt. Und da auf Rügen, wo ich gewohnt habe, hat man gesagt, Michael, wenn du jetzt nicht 3 Jahre dich verpflichtest, dann kannst du das vergessen mit dem Journalismus. In Leipzig beim Studium waren dann 2, aber immerhin 2, die es geschafft hatten, mit 18 Monaten Grundwehrdienst diesen Studienplatz zu bekommen. Aber ich war auch an dem Tag, wo ich da zum Militär fuhr, an diesem Morgen sehe ich mich immer noch stehen, da dachte ich, na, Mutter, Vater, ihr hättet eure Hebel, die Beziehung, die ihr hattet, in Bewegung setzen sollen, um mir das zu ersparen. Es war dann auch eine Zeit, die, ja, also letztlich alles, was ich dann später versucht habe, mit Tempo, mit Arbeit, glaube ich, aufzuholen, war diese verlorene Lebenszeit, die ich da in diesen 3 Jahren gelassen habe.
Aber gibt es irgendetwas, ich war ja auch bei der Armee, also ich hätte 15 Monate bleiben müssen, hat mich nach 12 Monaten rausgeschmissen mit der Begründung, mit mir könnte man keinen Krieg gewinnen. Ich sage, ja, auch keinen Anfang, haben sie mir alles weggenommen, ich war subversiv. Hast du denn dort irgendetwas gelernt? Weil ich habe was gelernt bei der Bundeswehr. Hast du auch was gelernt bei der NVA?
Und ich glaube, das, was ich da lernen konnte, konnte ich schon vorher. Wenn du aus so einem Akademikerhaushalt kommst in der DDR, in einer Gesellschaft, in der so 10, 12% nur zur Universität gehen, in der erzählt wird, dass die Arbeiterklasse die Macht besitzt, dann musst du als Intellektueller, ich war als Kind, ich war ein Einserschüler, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal in irgendeiner Sache eine 3 bekommen hätte. Sport war ein bisschen ein Problem, aber dann habe ich halt trainiert, bis ich die 100 Meter in 12 Sekunden laufen konnte und damit auch da eine 1 gekriegt habe. Da musste man ja mit den anderen trotzdem klarkommen, dass man nicht permanent Opfer wird, verprügelt wird auf dem Schulhof. Und ich konnte halt über Fußball wissen, konnte ich mir den Respekt der anderen erarbeiten. Und das habe ich natürlich in so einem Armeeumfeld, wo fast auch keine Menschen waren, die studieren wollten, habe ich dann schon gelernt, dass ich mit Fußballgespräch die Leute von mir fernhalten konnte oder sie für mich gewinnen konnte. Also Überleben in so einem Umfeld, das lernt man schon. Wie schafft man es nicht das Opfer von dem Offizier zu werden, der jemanden sucht, der da irgendwie jetzt 100 Liegestütze macht oder noch nachts 3 Kilometer extra läuft. Ich habe auch viel trainiert in der Zeit, erstaunlicherweise. Ich bin immer eher aufgestanden und habe mir eine Laufkarte geholt. Damit konnte man die Kaserne verlassen und habe da dann geschafft, in der Zeit, glaube ich, die 3000 Meter unter 9 Minuten zu laufen, weil ich alle freie Zeit in Lauftraining verwendet habe. Beim Studium habe ich dann gemerkt, dass es in der DDR Leute in meinem Alter gibt, die noch deutlich schneller laufen konnten. Ich dachte in der Zeit, dass ich Marathon-Olympiasieger werden könnte, bin dann in Leipzig zum SCDAFK gegangen und habe mit den Leuten trainiert. Ich konnte beim Training mithalten, aber im Wettkampf haben die mir auf 12 Kilometer 2 abgenommen. Also es war schon krass.
Ich habe bei der Bundeswehr damals gelernt, wie Strukturen funktionieren. Also wenn diejenigen, die sich auf Zeit verpflichtet haben, 3 Monate nach der Grundausbildung eben diese Litzen auf die Schulter bekommen haben, konnten die ja dann über andere Macht ausüben. Und da habe ich gemerkt, wie schnell das unangenehm wird, wie schnell denen die Macht zu Kopf steigt und die ihre schikanierende Seite entdeckt haben, ihre sadistische Seite. Das fand ich eine sehr interessante Erfahrung, weil das blieb ja bis dato so abstrakt. So konnte ich mir dann auch viele Dinge, die mir mein Großvater erzählt hat, die konnte ich sagen, ich habe so ein bisschen was davon erlebt in einem friedlichen Umfeld, in einem nicht friedlichen Umfeld, wird das wahrscheinlich noch viel schlimmer, dass Menschen verrohen.
Dazu kann ich sagen, einer meiner Vorgesetzten war jemand, den kannte ich aus Mathe-Lagern. Ich bin als Schüler immer in Mathematiklager gefahren, um mich für diese Olympiaden vorzubereiten. Und ein guter Kumpel, ein bisschen älter, mit dem ich mich wunderbar verstanden habe in der Schulzeit, der war plötzlich mein Vorgesetzter und wurde genauso oder war genauso, wie du es jetzt beschreibst. Alles, was vorher war, war verschwunden. Ich habe noch eine zweite menschliche Eigenschaft da kennengelernt, nämlich dass man sich verpflichtet hat für Dinge, die der Staat außerhalb dieses Wehrdienstes noch wollte, zum Beispiel, für die Stadtsicherheit zu arbeiten oder irgendwas. Und diese Leute sind dann rausgezogen worden. Die waren plötzlich nicht mehr da. Die verschwanden aus der Kaserne und machten irgendwas anderes. Also habe ich gesehen, wie auch Opportunismus funktioniert, wie man sich letztlich vor solchen Strukturen, und Militär ist immer eine belastende Struktur, wie man sich vor solchen Strukturen drückt, indem man Angebote annimmt, Aufstiegsangebote, die einem das System macht, die aber natürlich langfristig zu noch größerer Unfreiheit, persönlicher Unfreiheit führen.
Michael Mein und Kiwan, so wie sie ja war.
Wie gehst du damit um, dass der Staat mit der gesamten Propagandaabteilung versucht, die Menschen für den Krieg tatsächlich zu begeistern und deswegen auch von Tüchtigkeit, von der Ertüchtigung spricht?
Ja, wir haben ja in Prag bei diesem Podium Alternativ-WF schon darüber gesprochen, waren da, glaube ich, nicht ganz einer Ansicht. Ich glaube ja, dass es zunächst mal ja reicht, den Leuten Angst zu machen und mit der Drohung Krieg andere Dinge durchzusetzen, die ohnehin laufen. Überwachungsstaat, Umverteilung von unten nach oben, also all die Dinge, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, lassen sich mit der Kriegsdrohung leichter durchsetzen. Ich kenne ja ein bisschen auch die junge Generation als Hochschullehrer und als Vater. Dass ich den Gutenberg in meinem Text da zumindest andeutungsweise erwähne, hat damit zu tun, dass mein Sohn 95 geboren wurde. Ich war damals heilfroh, nach der Tochter auch einen Sohn zu bekommen, um auch das erleben zu können. Ist einfach was völlig anderes, mit einem Kind zu spielen, das Bälle und Autos mag, als mit einem, das Pferde und Puppen mag. Ne? Also diese Erfahrung war für mich...
Das existiert tatsächlich, der Unterschied.
Das existiert. Ich hab mit der Tochter, die älter ist, habe ich versucht, Ball und Autos, also Matchbox-Autos, die ich noch aus der DDR hatte. Das hat die nicht interessiert. Die wollte Pferde und irgendwie rosa Puppen. Und als dann der Sohn kam, war das toll. Der hat den ganzen Tag Autos geschoben auf irgendwelchen Straßen, die wir da gebaut haben. Der konnte mit Flugzeugen spielen. All die Sachen, die man als Mann gern mag. Und ich wollte diesem Jungen aber gerne ersparen. Was ich erlebt habe, ist natürlich ein Fehler, wenn Eltern denken, sie müssen ihren Kindern etwas ersparen. So sehe ich das heute, dass man Erfahrungen machen muss, um zu bestimmten Dingen zu kommen. Dass ich Militär so vehement ablehne, hat auch mit der eigenen Erfahrung von Militär zu tun. Aber wenn ich mir diese jungen Leute, unter anderem ja meinen Sohn, angucke, dann ist überhaupt nicht vorstellbar, wie man Krieg, selbst einen Drohnenkrieg, den man ja vielleicht von zu Hause führen könnte, an Bildschirm, wie man das machen wollte. Ich hab neulich hier gesprochen in meiner Gegend, da gibt es so eine Garnison, habe gesprochen mit dem Ausbilder. Einem Mann, ein bisschen jünger als ich, der dreimal, glaube ich, in Afghanistan war, der im Kosovo war, also der wirklich Felderfahrung hat. Und der meinte, es ist krass, was heute vor der Wehrpflicht an freiwilligen Rekruten kommt. Er meinte, sie müssen beginnen, mit diesen jungen Leuten 6 Wochen Gehen zu üben. Da ist nichts an Muskulatur. Da ist nichts an Fähigkeit, die man sich normalerweise für Militär vorstellt, die für uns wahrscheinlich, als du da deine 15 Monate angefangen hast und ich meine 36, die völlig normal waren, dass du halt über so eine Sturmbahn da gehen kannst und irgendwie laufen kannst und 30 Kilometer marschieren kannst mit irgendeinem Tornister. Er meint, das ist nicht da. Es ist auch gar nicht die Bereitschaft da, sich vorab für sowas sowas vorzubereiten, obwohl das heute ja noch Freiwillige sind. Er meint, die Propaganda funktioniert schon, es kommen ein bisschen mehr Leute als in den frühen 20er Jahren, kommen ein bisschen mehr Leute freiwillig in die Kaserne. Der Aufwuchs, wie er das nannte, funktioniert jetzt schon, aber seine These ist, alle 3 Jahre ist das körperliche Material, was die Armee zur Verfügung gestellt bekommt, schlechter geworden. Dazu kommt, dass das Soziale, was du ja auch brauchst, ein Militär hängst halt voneinander ab, du bist auf dem Fahrzeug und du musst wissen, dass der andere die Sachen kann, die er da machen soll, wenn das kaputt geht, wenn irgendwas passiert, womit du nicht gerechnet hast. Er meint, dass das Soziale schwierig ist. Die würden halt abends auf ihrer Viererstube sitzen und alle an den Gerät, an den Bildschirm hängen und daddeln. Da müsste man richtig Pausen einbauen, müsste die zwingen, sowas wie Kameradschaft zu entwickeln. Wäre also eine völlig neue Anforderung für ihn als Militärausbilder. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, wie man mit dieser Jugend, die wir heute haben, die hat ja viele Vorteile, man, die kann halt andere Sachen, als wir sie konnten, aber wie man mit dieser Jugend irgendwas in Richtung Militär anfangen wollte.
Das Dossier. Glaubst du denn, um beim Thema Frieden zu bleiben, dass wir in Deutschland trotz der Propaganda friedensfähig bleiben, dass wir einfach keine Lust haben, den alten, neuen Feind wieder zu bekämpfen? Das funktioniert einfach nicht. Oder merkst du es vielleicht auch, wenn du mit Studenten sprichst, dass das schon ein bisschen fängt, dass wenn du über Putin oder so sprichst, dass da einige schon das Wissen der Tagesschau abspulen, ohne das zu hinterfragen.
Wie ist das? Ja, nicht nur junge Leute, auch hier ich wohne auf dem Land. Auch die ältere Bevölkerung nimmt das relativ 1:1. Das ist eine westdeutsche ländliche Region, nimmt das relativ 1:1. Im Osten muss man den meisten Leuten, die ich da kenne, mit denen ich sprechen kann, damit nicht kommen. Die kennen die Sowjetunion, kennen oft auch Russland aus persönlicher Erfahrung, haben damit Menschen zu tun gehabt oder haben noch mit denen zu tun. Also da verfängt diese Erzählung nicht. Da erkennt man sofort die Muster, die vertraut sind, auch bei den jüngeren Leuten da, weil die das aus den Familien einfach weitergetragen bekommen oder in den Familien entsprechend weitergetragen bekommen. Also die Erzählung aus der Tagesschau, die Propaganda, die mag da sein bei der Bevölkerung, aber die Bereitschaft, in irgendeiner Form den eigenen Körper da einzubringen, die ist nicht da. Ja, leider auch auf der anderen Seite. Wir sehen das ja bei den Friedensdemos, die genauso darunter leiden, dass es da wenig Bereitschaft gibt, mit dem eigenen Körper loszumarschieren, dass auch da selbst winzigste Brandmauern aufgestellt werden, wo man denkt, okay, jetzt haben doch alle gemeinsam ein Ziel. Jetzt könnte man doch mal vergessen, dass man bei Thema Y und Z völlig unwichtigen Dingen anderer oder im angesichts von Krieg völlig unwichtigen Dingen anderer Meinung ist, aber da macht dann halt jeder sein eigenes Ding oder bleibt lieber zu Hause. Ich vermute auch, dass da im Unterbewussten so eine ähnliche Analyse steckt, wie ich sie gerade versucht habe zu skizzieren, dass eigentlich mit dieser Bevölkerung in dieser Zeit, mit diesen Erfahrungen, die Deutschland gemacht hat, kein Krieg zu führen.
Gerne nehme ich Michael Mainz Grundoptimismus in Sachen Frieden hier entgegen.
Wir haben ja ein Land, was versucht, Krieg als Sport zu verkaufen. Wenn man sich die aktuellen Bundeswehrplakate anguckt, dann wird das so wie so ein Abenteuerurlaub verkauft. War mal eine Zeit, vor 15 Jahren gab es so eine Aktion der Bravo, bist du ein Berg- oder ein Beach-Typ? Da habe ich damals dort angerufen und versucht zu klagen, weil ich habe gesagt, das entspricht jetzt nicht dem Berufsbild, haben sie abgelehnt, ging es sie nichts an. Jetzt sehen wir eben, dass diese Plakate kommen, weil ich glaube auch, man dort etwas anbietet, was Menschen junge Menschen im Alltag so ein bisschen vermissen, nämlich gerade ist, dass man was zusammen macht, weil jeder dattelt ja für sich alleine. Also ich glaube, die Leute auch aus kaputten Familien sehen da schon etwas, dass das Spaß machen kann, dass man zusammen auf einem Lastwagen fährt und so. Das Berufsbild ist natürlich ein anderes. Was denkst du, wenn man erstmal dort war, wenn man sich das erstmal angeguckt hat, wird man ernüchtert sein, danke für die Erfahrung, ich bin nicht dabei, oder aber hat die Bundeswehr mittelfristig den Leuten etwas zu bieten, was sie tatsächlich binden könnte nach dem Motto, das macht Spaß? Was denkst du, wie denkt man sich das?
Ja, also unterschiedlich, wird vom Menschentyp abhängen. Gibt ja immer Menschen, die Militär lieben, die es lieben, Befehle zu bekommen, die es lieben, dass Komplexität reduziert wird auf einen ganz klar strukturierenden Alltag, auf Führungspersonen, denen du einfach nur folgen musst. Die Armee bietet neben diesem Sozialen natürlich auch einfach Aufstiegsmöglichkeiten. Habe ich in Ostdeutschland schon in den 10er Jahren erlebt, dass da junge Männer, weil sie einfach nichts anderes gefunden haben, zum Bund gegangen sind und dann hinterher Sachen erzählt habe, von denen ich baß erstaunt war, dass zum Beispiel zum Schneeschippen ein Reinigungsdienst geholt worden ist, was für unsere Zeit in der Kaserne undenkbar gewesen wäre. Also das wird, wie gesagt, vom Menschentyp und auch von der jeweiligen sozialen Position abhängen. Wir wissen das ja auch aus den US-Erfahrungen, dass letztlich Unterschichtangehörige eher bereit sind, wegen der Aufstiegsmöglichkeiten da im Militär zu arbeiten. Man, letztlich ist das Ganze, deswegen ist es ganz gut, dass du diese 15 Jahre erwähnt hast, ist das Ganze natürlich eine lang geplante Operation. Mit dem Aussetzen der Wehrpflicht durch Gutenberg hat etwas begonnen, was ich in der Studie mal Medialisierung der Bundeswehr genannt habe. Die haben also begonnen, ihre Redaktion auszubauen, einen YouTube-Kanal aufzubauen, diese Jugendoffiziere auszubilden und in Schulen zu schicken. Die haben einen Flagship-Store in Berlin in der Friedrichstraße, wo sie gecastet haben. Einen Typen, der wie Militär aussieht, der wie sich junge Leute Militär vorstellen, so ein bisschen bärtig, also ganz attraktiv und so weiter, kann man sich angucken. Diesen Laden gibt es da noch. Die haben massiv investiert, damit heute eine gewisse Bereitschaft bei jungen Menschen da ist, auch ohne Wehrpflicht, sich da zu verpflichten. Also das ist eine 15-Jahre-Kampagne, die letztlich auch dazu geführt hat, dass heute in der Öffentlichkeit, in der Staatsmedienöffentlichkeit, sehr viel positiver über Bundeswehrereignisse wie öffentliche Vereidigung oder so ein Zeug berichtet wird, als das vor 20 Jahren der Fall war. Da war ja Militär, auch die Uniform, die wir in Zügen sehen, weil Soldaten da umsonst fahren können, also ohne zu bezahlen fahren können. Das ist natürlich ein Teil dieser PR-Kampagne, die neben den Plakaten und allem, was du erwähnt hast, dazu führt, dass wir heute zumindest bei jungen Leuten eine größere Bereitschaft haben, darüber nachzudenken, sowas zu tun.
Anlass für dieses Gespräch, Michael Mainz, Text für das Buch Endlich Frieden. 100 Persönlichkeiten zeigen Zivilcourage. Ich empfehle es gerne und werde daraus lesen, später im Sommer.
Das verbindende Thema dieses ganzen Tages war die Remigration und wie Remigration gelingen kann.
Unsere Migrationslähnchen in Ceuta, Normalisierung laut Tagesschau. Dafür sind die fast 50.000 im Nachbarort Lübeck. Lese vom Geruch der Notdurft. Engagiert berichtet die Tagesschau, die Männer hätten kein Essen bekommen, wären bedroht gewesen. Eine junge Studentin haben sie auch gefunden. Selbst die Tagesschau berichtet, Marokkos Behörden hätten die Vorgänge ermöglicht, als Folge einer politischen Krise zwischen Spanien und Marokko. Streit um Westsahara. In dieser Woche Sondersitzung der Innenminister der Europäischen Union. Die UNO diskutiert Nachfolge von Generalsekretär Guterres. Genannt wird eine Dame aus Costa Rica, Rebecca Grünspan. Sie leitet die UNO-Organisation für Handel und Entwicklung in Genf. Zahlreiche EU-Regierungschefs richten schwere Vorwürfe an den spanischen Ministerpräsidenten Sanchez. Dessen scharfe Reaktion spitzt den Streit weiter zu. Springers Welt nennt Friedrich Merz und Giorgia Meloni. Sie fordern in einem Schreiben eine unverzügliche und koordinierte europäische Antwort. Es geht um die Frage des Schutzes der EU-Außengrenzen. Mittlerweile sind 72 Menschen bei den Vorgängen in Ceuta ums Leben gekommen. Erneute israelische Angriffe in Gaza führen zu 15 Toten, Bericht ORF in den Nahen Osten.
Die Straße von Hormus ist wieder geöffnet.
Danke, beste Svetlana. Der Iran dementiert aber eine Einigung mit den USA bezüglich der Straße von Hormus. Trump verkündete dies am Sonnabend. Iran beruft sich auf Militärkreise. Der ORF berichtet neue Gespräche zwischen Iran und USA. Tagesschau berichtet, Donald Trump sagt Angriffe auf den Iran vorerst ab. Auch berichtet sie Jordanien, das Land gerät zwischen die Fronten des Krieges. Tourismuseinnahmen brechen weg. In der Bevölkerung steigt der Frust über die USA. Die Tagesschau romantisiert mit dem Begriff Partner.
Also Trumpy Boy sagt, Tamam, wenn ihr zumacht Straße, ich mache eure zue Straße mehr zu.
Donald Trump scheint ein diplomatisches Lieblingswort zu haben. In den vergangenen Jahren zeigte er sich von der NATO, Europa, China, Zelenskis Dame, Elon Musk und selbst von eigenen Amtsträgern immer wieder enttäuscht.
Danke, beste Svetlana. Wir haben Montag die kleine Audiodatei von Radio Marabu, 3. August 2026. Und Trinkpausen.
Ein Radeberger.
Aktuelles von der iranischen Nachrichtenseite IRNA. Man zitiert den ägyptischen Ministerpräsident Madbouli. Der Krieg gegen Iran setzt die Weltwirtschaft unter Druck. Die islamischen Revolutionsgarden erklären das Komplott zur Entwaffnung der Hamas. Es würde strategisch scheitern. Der Hohe Rat für Menschenrechte Irans hat die jüngsten US-Angriffe auf Wohngebiete im Iran, die zivile Opfer forderten, aufs Schärfste verurteilt. Das erste elektronische Taxi nahm in Zahedan im Iran seinen Betrieb auf. Man zitiert den arabischen Analyst Abdul Bari Atwan in der Zeitung Ra'i al-Rium. US-Militärkommandeure befürchten eine Wiederholung der Vietnam-Erfahrung. und man erinnert an Ayatollah Khamenei. Er besuchte im Juli 1988 Chemiewaffenveteranen der Heiligen Verteidigung von 1988, eine Bilderserie.
Mojtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Danke, beste Svetlana. Die Tagesschau berichtet Ungarn, Abschaltung Atomkraftwerk Pax. Neue Premier spricht von einer beispiellosen Krise. Fast die Hälfte des Stroms in Ungarn fällt plötzlich weg. Mittlerweile auch bei uns berichtet die Explosion in Moskau. Tote und Verletzte in einem italienischen Restaurant. Moskaus Bürgermeister spricht von brutalem Terrorakt. Russland meldet 635 abgefangene Drohnen. Grenzregion Belgorod meldet Todesopfer. Das ukrainische Militär erklärt, Ölraffinerie und Militärflugplatz beschossen zu haben. Es gäbe Feuer. Auch Logistikunternehmen sind erneut getroffen. Zelensky bittet erneut um Patriot-Raketen.
Give us a credit.
Todeszahl nach Terroranschlag in Moskau steigt auf 5. Reinhard Lauterbach in der Tageszeitung Junge Welt meldet Entwarnung in Warschau. Die in Polen eingeschlagene russische Rakete sollte wohl die Ukraine treffen. Er zitiert polnische Behörden. Die polnische Gazeta Wyborcza in Polen kritisiert das zivile Warnsystem. Es gab Unregelmäßigkeiten. Russlands Währung gewann im Juli gegenüber dem US-Dollar stark an Wert. Es berichtet RIA Novosti. Die USA verhängen Sanktionen gegen ein indisches Unternehmen wegen dessen Verbindungen zum Iran. Ein Logistikunternehmen. Und Deutschland.
Keinen Krieg gegen Russland. Wir wollen Frieden mit Russland.
Frieden mit Russland, für diesen Wahnsinn stehen Teile der AfD. In Schwerin wurde der Vorsitzende der AfD-Jugendorganisation bei einer Demonstration von Antifa-Leuten angegriffen und verletzt. Michael Schumann heißt der Mann. Welt am Sonntag berichtet. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Sascha Lensing sieht im Rücktritt der Brandenburger Landesvorsitzenden der Jungen Union Laura Strohschneider ein Zeichen wachsender Unzufriedenheit innerhalb der Union.
Und wir können doch alle dem Herrgott dankbar sein, dass wir in einem solchen Land leben wie der Bundesrepublik Deutschland.
Und eine Massenschlägerei am Nürnberger Flughafen. Türken prügelten aufeinander ein. 11 Passagiere wurden vom Flug ausgeschlossen. Es berichtet Bild. Zunächst viel Sonne von Norden, aber auch von Süden kommen Gewitter rein. Dienstag Hitze im Süden, ab Mittwoch Gewitter, langsam zurückgehende Temperaturen, am freundlichsten in der Mitte.
Marcello, ich sage einfach nur Dankeschön, vielen Dank.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.